HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
Die Stadt Marburg war im Jahr 1529 eine wichtige Station der Reformationsgeschichte. 12 Jahre nachdem Martin Luther seine Thesen gegen den Ablass veröffentlicht hatte, war das evangelische Lager zerstritten. Die Wittenberger Reformatoren um Martin Luther und die Anhänger der Reformation in der Schweiz um den Zürcher Reformator Ulrich Zwingli stritten um das Verständnis und die Bedeutung des Abendmahls. Eine Begegnung der beiden in Marburg sollte wieder Einheit schaffen. Für Camino in HR2 Kultur zeichnet Joachim Schmidt die Debatten des Marburger Religionsgesprächs nach und zeigt auf, welche historischen und politischen Folgen der Theologenstreit hatte.
Man schrieb den 1. Oktober 1529. In den landgräflichen Räumen des Schlosses zu Marburg hatte sich eine illustre Gesellschaft versammelt. Die Herren tagten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Unten in der Stadt grassierte der englische Schweiß, eine schwere Epidemie, an der schon etliche Menschen gestorben waren. Der erst 25-jährige, aber politisch höchst umtriebige Landgraf Philipp I. von Hessen war seit einigen Jahren Anhänger der Reformation Martin Luthers und unternahm große Anstrengungen in der Ausbildung künftiger hessischer Pfarrer und Beamter. Aber Philipp war in erster Linie Machtpolitiker. Mit Sorge registrierte er, dass der Kaiser und zahlreiche Kurfürsten eine militärische katholische Allianz gegen die Protestanten schmiedeten, während deutsche Lutheraner und Schweizer Reformierte sich über der theologischen Frage des Abendmahls heillos zerstritten hatten. Ihm dagegen schwebte ein europäisches Bündnis der Protestanten vor, von den schweizerischen Eidgenossen über Süddeutschland und Hessen bis nach Sachsen. Einer dringenden Einladung des Landgrafen zu einer Verständigung durch Disputation waren die wichtigsten Wortführer der evangelischen Reformation auf das Marburger Schloss gefolgt. Unter ihnen
Martin Luther, 46 Jahre alt, von massiger Gestalt, ehemaliger Augustinermönch, vor 12 Jahren Begründer der Reformation, Bibelübersetzer und Professor der Theologie zu Wittenberg.
Mit seinem Berater, dem Wittenberger Philosophen und Humanisten Philipp Schwarzert, 32 Jahre alt, hager, zweite treibende Kraft der lutherischen Reformation. Der Sitte der Zeit entsprechend hatte er seinen Namen ins Griechische übertragen und nannte sich Melanchthon. Außerdem
Ulrich Zwingli, 45 Jahre alt, auffallend spitze Nase, Pfarrer am Großmünster in Zürich und ebenfalls Verfasser einer Bibelübersetzung, die heute als Zürcher Bibel bekannt ist.
Mit seinem Berater Johannes Hausschein, 47 Jahre alt, mit prachtvollem Bart, Pfarrer am Basler Münster und Doktor der Theologie, ursprünglich Anhänger Luthers, dann aber zu Zwingli gewechselt. Auch Hausschein hatte seinen Namen gräzisiert und hieß jetzt Öko Lampert. . 1526 hatte Philipp mit Johann von Sachsen und anderen protestantischen Fürsten den Torgauer Bund geschlossen. Im Oktober des gleichen Jahres rief er die Landstände seines Fürstentums in der Stadtkirche von Homberg zusammen, um die Einführung der Reformation in Hessen zu diskutieren. Die sogenannte Homberger Synode beschloss unter anderem eine Neugestaltung der Gottesdienste und eine Aufhebung der vielen Klöster. Das eingezogene Klostervermögen floss in die Armen- und Krankenfürsorge und finanzierte 1527 auch die Gründung der Universität Marburg. Aber die evangelische Lehre hatte sich in den 12 Jahren seit der Veröffentlichung der Wittenberger Thesen gegen den Ablass in unterschiedliche Richtungen entwickelt, vor allem in der zentralen Frage des Abendmahlsverständnisses. Nach hergebrachtem katholischem Glauben war der gestorbene und auferstandene Herr in Brot und Wein im Sakrament der Eucharistie tatsächlich mit Leib und Blut da. Die geistliche Vollmacht des Priesters verwandelte die Elemente auf geheimnisvolle Weise. Martin Luther hatte das Ritual in jungen Jahren als Mönch täglich am Altar vollzogen. In seiner Schrift vom Abendmahl Christi erklärte er 1528:
In, mit und unter Brot und Wein werden der wahre Leib und das wahre Blut Christi ausgeteilt und mit dem Mund empfangen.
Zwingli in Zürich war dagegen zu der Auffassung gelangt, dass die Einsetzungsworte des Abendmahls »Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut« nicht buchstäblich verstanden werden dürften, sondern im Sinne von »bedeutet« interpretiert werden müssten. 1526 verfasste er die Schrift »Eine klare Unterrichtung vom Nachtmahl Christi« und argumentierte,
»Wollte man das »ist« wörtlich nehmen, dann müssten wirklicher Leib und wirkliches Blut auch zu schmecken sein. Unsichtbare Leiblichkeit ist schlicht Unsinn. Die irdische, sichtbare, materielle Welt kann nicht Träger des heilbringenden Geistes Gottes sein. Und da Christus sich nach der Himmelfahrt leiblich im Himmel befindet, kann er nicht leiblich in den Elementen des Abendmahls anwesend sein.
Über die Jahre hatte sich zu diesem Thema zwischen den beiden protestantischen Lagern in Predigten, akademischen Disputationen, Traktaten und auch Schmähschriften ein heftiger Streit entwickelt. Tatsächlich ging es für beide Seiten um den wichtigsten Punkt ihres Glaubens. Seit den ersten Tagen der Kirche war die Feier des Abendmahls mit Brot und Wein zentraler Bestandteil aller Gottesdienste. Erinnerung an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, an Gefangennahme, Kreuzigung und Auferstehung. In der Feier des Abendmahls sollte das alles für die Gläubigen gegenwärtig sein, die engste überhaupt mögliche Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es ging um das ewige Seelenheil, und das war wichtiger als alles, was einem Menschen im irdischen Leben jemals widerfahren konnte. Ein Protokoll der Diskussionen zwischen Luther und Zwingli im Oktober 1529 auf dem Marburger Schloss gibt es nicht. 400 Jahre später unternahm der Kirchenhistoriker Walter Köhler 1929 den Versuch einer wissenschaftlich möglichst genauen Rekonstruktion. Etliche Teilnehmer hatten sich damals Notizen gemacht und teilweise später auch veröffentlicht, dabei natürlich ihre eigenen Schwerpunkte gesetzt. In den Gemächern des Landgrafen auf dem Marburger Schloss hatten die Knechte wegen der Herbstkühle in diesen ersten Oktobertagen des Jahres 1529 schon am Morgen die Kaminfeuer entfacht. Am ersten Tag hatte es Einzelgespräche gegeben, die der Vorklärung dienen sollten. Eine Annäherung im strittigen Hauptproblem des Abendmahls gab es nicht. Leib und Blut oder reiner Geist? Das war die Frage.
Ihr sagt, Herr Zwingli, weil wir im heiligen Abendmahl ein geistiges Essen haben, brauchen wir das Leibliche nicht. Ich antworte, das geistige Essen leugnen wir keineswegs. Wir lehren und glauben ja selber, dass es notwendig sei. Aber damit ist nicht bewiesen, dass das leibliche Essen unnütz oder nicht notwendig sei. Es steht geschrieben, nehmt und esst, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Also muss man es tun und glauben.
Wo steht geschrieben, dass wir mit geschlossenen Augen in der Schrift wandeln sollen, Herr Doktor?
Wir können doch 100 Jahre miteinander streiten. Schafft mir den Text der Heiligen Schrift herbei, der eure Sicht begründet. In Johannes 6 lese ich, das ist mein Leib. Und bei Paulus im Korintherbrief, das ist mein Blut.
Und in Johannes 6, Vers 63 heißt es, der Geist ist's, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Also nützt das Essen des Fleisches nichts, sondern der Geist. Also müssen wir mit hellen Sinnen in der Schrift schauen, was nützt, und auf Gottes Willen achten. So macht es Augustin.
Und ich bleibe bei meinem Text. Und nicht, weil wir es beim Abendmahl sagen, wird das Brot zu Christi Leib, sondern weil wir nach seiner Einsetzung reden. Würde ich sagen, das ist mein Leib, so wäre es Luthers Leib, dann gehörte ich gehängt. Der Mund bei der Einsetzung des Abendmahls ist nicht meiner. Die Zunge ist nicht meine, sondern Christi. Selbst wenn ich ein ganz böser Bube wäre. Ich bitte euch, Herr Zwingli, eure Fundamente sind sehr schwach. Gebt nach und gebt Gott die Ehre.
Auch wir bitten, ihr möchtet Gott die Ehre geben und von der Prinzipienreiterei lassen. Ich bestehe auf meiner Stelle im Johannes. Das Fleisch ist nichts Nütze. Aber wartet nur, ihr werdet noch anderes singen.
Ihr redet gehässig.
Glaubt ihr nicht, dass mit dieser Stelle Christus den Unwissenden helfen wollte?
Eure Sache ist es, eure Sicht der Dinge zu beweisen, nicht meine. Die steht fest und ist begründet in der Schrift.
Oh doch, ihr müsst beweisen, dass in Johannes 6 tatsächlich von fleischlichem Essen die Rede ist.
Ihr habt einfach eine schlechte Dialektik. Sie reicht nicht weiter als der Stock im Winkel. Ihr bleibt stocksteif stehen.
Oh nein, dieser Vergleich bricht euch jetzt den Hals.
Werdet nicht übermütig. So schnell brechen hier die Hälse nicht. Ihr seid in Hessen, nicht in der Schweiz. Christi Leib ist tot, Gift und Teufel für den, der ihn unwürdig ist. Noch einmal, ich verachte oder leugne jenes geistliche Essen nicht nur nicht, sondern glaube, dass es nötig ist. Aber zugleich ist der wahre Leib Christi beim Abendmahl da und er ist Nütze. Denn auch wenn der Geist den Leib Christi nicht leiblich ist, so glaubt er doch, ihn unter Brot und Wein zu essen, durch das Wort, das der Geist selbst hört.
Entschuldigt meine Grobheit. Es ist eine Eigenart bei uns, so zu reden.
Der Landgraf, so vermerken es die Quellen, nickte Zwingli entschuldigend zu, bat Luther, es nicht schwer zu nehmen, und erhob sich. Man ging zum Mittagessen. In den zurückliegenden Jahren war die politische und militärische Lage für die Vertreter der Reformation immer bedrohlicher geworden. Anfang 1529 hatte Kaiser Karl V. für den März des Jahres einen neuen Reichstag nach Speyer einberufen. Wie schon beim ersten konnte der Kaiser wegen des Krieges mit Frankreich nicht persönlich teilnehmen, sondern ließ sich durch seinen Bruder Ferdinand vertreten. Man tagte in Speyer vom 15. März bis zum 22. April. In seiner Eröffnungsrede erklärte Ferdinand, jede Verführung zu nicht-katholischem Glauben solle künftig wieder mit der Reichsacht bedroht und die Verbreitung von Luthers Schriften weiter verboten bleiben. Nach heftigen Verhandlungen stimmte am 19. April eine Mehrheit des Reichstages diesem Vorschlag zu. Daraufhin verließen die evangelischen Fürsten den Saal. Als sie zurückkehrten, weigerte sich Ferdinand, sie anzuhören und verlangte, sie sollten den Beschluss annehmen und gehorchen. Daraufhin formulierten die evangelischen Fürsten am folgenden Tag ihren Protest schriftlich. Ferdinand verweigerte die Annahme. Der Text der Speyerer Protestation gelangte binnen weniger Tage als Druckschrift an die Öffentlichkeit und die ebenso standhaften wie streitbaren Evangelischen hatten ihren Namen weg. Protestanten. Was ist das rechte Verständnis des christlichen Abendmahls? Leib und Blut oder reiner Geist? Im Streitgespräch unter dem Vorsitz des Landgrafen Philipp I. von Hessen am Nachmittag des 2. Oktober 1529 auf dem Marburger Schloss war man keinen einzigen Schritt weitergekommen. Der Landgraf fand, es sei an der Zeit, den Herrn Akademikern seine eigenen, sehr realen politischen Sorgen vorzutragen, die ihn zur dringlichen Einladung auf das Marburger Schloss veranlasst hatten.
Versteht doch, ihr Herren, ich bin Landgraf und kein Theologe und begreife ernstlich nicht, worum ihr so bitter streitet. Aber eines weiß ich, die Katholischen sammeln ihre Truppen und sobald der Kaiser mit den Franzosen fertig ist, werden sie mit aller Heeresmacht suchen, den evangelischen Glauben in die Knie zu zwingen. Ihr hättet die Gesichter der Kurfürsten sehen sollen, als Johann von Sachsen und ich mit den anderen in Speyer wieder hereinkamen. So bitte ich euch eindringlich. Wir Evangelischen müssen zusammenstehen. Alle.
Frei heraus, gnädiger Herr. Die katholischen Truppen fürchte ich bei weitem nicht so sehr wie die ewige Verdammnis, wenn ich Leib und Blut Christi im heiligen Abendmahl verriete, wie es die da verlangen.
Ha! Von Verrat spricht man gern, wenn die Argumente fehlen. Seit wann ist es denn ein Verrat, den Geist Christi im Abendmahl zu empfangen?
Und so spricht der reine Unverstand. ihr seht immer nur die halbe Wahrheit. Es steht geschrieben, nehmet, esset, das ist mein Leib. Also muss man es glauben und dann genau so tun. Göttliche und menschliche Natur sind in Christus eins. So ist er im Geist ebenso wie im Fleisch und im Brot und im Wein. Immer wieder wird der Leib Christi gegessen, denn er selbst gebietet das. Wenn er mir gebieten würde, Mist zu essen, würde ich es tun, da ich genugsam weiß, es ist mir heilsam.
Mit Verlaub, Dr. Luther, das ist doch kindisch. Gott ist wahr und Licht und führt uns nicht ins Dunkle, so wie ihr. Nur die Orakel der Dämonen sind dunkel, nicht die Worte Christi. Die sind ganz klar. Es geht beim Abendmahl um das Heil der Seele. Die Seele ist Geist. Die Seele ist kein Fleisch. Geist ist Geist.
Ich höre immer nur Fleisch, Fleisch. Und ob wir essen oder nicht, was tut denn das zur Sache? Wenn Gott mir faule Äpfel vorsetzen würde, so würde ich sie geistlich essen aufgrund seines Wortes. Denn wo das Wort Gottes ist, da ist geistliche Nahrung. Und wenn er die leibliche Nahrung hinzufügt, dann müssen wir gehorchen. Sonst fehlt das Entscheidende.
Nein, 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 nein. Im Evangelium des Johannes, Kapitel 12, sagt Christus, ich werde nicht sichtbar bei euch sein. Also ist er auch nicht im Abendmahl leiblich da. Christus hat nichts von leiblicher Nahrung gelehrt. Ein Sakrament hat eine innerliche Bedeutung. Es ist ein geistliches Zeichen in einer Handlung.
Tatsächlich verhandelten Luther und Zwingli bei ihrem Abendmahlsstreit auf dem Marburger Schloss auch ein uraltes philosophisches Problem, das seit der frühmittelalterlichen Scholastik in neuer Schärfe diskutiert wurde. In welcher Beziehung zueinander stehen eigentlich eine Sache, ihre Bezeichnung und ihre Idee? Der auf den Griechen Platon zurückgehende mittelalterliche Realismus sprach den Ideen eine wirkliche Existenz zu, also mehr als nur ein Gedanke in menschlichen Köpfen zu sein. Man nannte dies den alten Weg, die Via Antiqua. Die Vertreter der Gegenposition des Nominalismus erklärten das genaue Gegenteil. Ideen seien Schöpfungen menschlicher Gedanken, die mit den realen Dingen nichts zu tun hätten. Das war die Via Moderna, der moderne Weg. In gewisser Weise vertrat also der ehemalige Mönch und Augustiner-Eremit Luther mit seinem Beharren auf der realistischen Gegenwart von Leib und Blut Christi im Abendmahl die Via Antiqua. Und der geistig vom sehr viel stärker abstrahierenden Humanismus geprägte Zwingli mit seiner Betonung des geistigen Vorgangs die Via Moderna. Für einen Kompromiss hätten beide über ihren eigenen Schatten springen müssen. Nicht nur über den der jeweiligen theologischen Überzeugung, sondern auch des eigenen spirituellen Herkommens und auch der unbewussten tiefen Schichten ihrer eigenen Biografie. Schon immer seit den Anfängen im 10. Jahrhundert war das Heilige Römische Reich deutscher Nation eine hochfragile Machtbalance zwischen Kaiser, Kurfürsten und Reichsständen, allzu oft Schauplatz intriganter Diplomatie und blutiger interner Kriege zur gleichen Zeit. Reformation und Renaissance sowie die immer kleinteiligeren politischen Verhältnisse in der Mitte Europas hatten die Sache nicht vereinfacht. Der 1500 in Gent geborene katholische Habsburger Karl V., seit 1516 König von Spanien und seit 1519 römisch-deutscher König, nannte sich ungeachtet dieser Gemengelage erwählter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Von zwei Seiten stand Karl unter starkem militärischem Druck. Innereuropäisch vom französischen König Franz I., mit dem er sich jahrzehntelang erbitterte Kriege lieferte, von außen durch die mit Wucht von Südosten nach Europa vordringenden türkischen Osmanen. Beides band starke militärische Kräfte und hinderte den Kaiser lange Zeit, die evangelischen Reformationsbewegungen wirksam zu bekämpfen. Aber wie lange würde die Atempause währen? 1453 hatten die Türken Konstantinopel eingenommen. Mit aller Macht suchte das Osmanische Reich weiter die Expansion Richtung Europa. 1521 eroberte Sultan Süleyman I., genannt der Prächtige, Belgrad. Ende September 1529 gab es eine neue Schreckensmeldung von der Südostflanke Europas, die bald auch Landgraf Philipp erreichte. Er wollte sie den versammelten theologischen Streithähnen nicht vorenthalten.
Ihr Herren, ich habe schlimme Nachricht. Vor noch nicht 2 Wochen haben die Türken mit der Belagerung von Wien begonnen. Man spricht von 100.000 oder mehr. Süleyman hat die Stadt eingeschlossen und bringt Kanonen in Stellung. Seine Truppen morden und brandschatzen im Land. Wenn Wien fallen sollte, dann gnade uns Gott.
Da mag man trefflich streiten, wer schlimmer sei. Die Türken oder der Papst. Dieser ist der Antichrist und der Ursprung allen Übels. Mag sein, die Türken sind Geißeln, mit denen der Herr die Christenheit für ihre Sünden straft.
Ist das euer Ernst, Dr. Luther? Die mordenden und raubenden Türken seien Gottes Werkzeuge zur Strafe für die Christenheit?
Wer kann das wissen? Lest im Buch der Offenbarung des Johannes, was am Ende aller Tage geschehen soll. Die apokalyptischen Reiter, die 7 Posaunen. Vielleicht ist der Papst die eine, die Türken eine andere.
Halt denn zu Gnaden, ihr redet im Unverstand, Dr. Luther. Ihr kennt nur eure Studierstube. Waffen habt ihr niemals getragen. Ich schon. Habt ihr jemals Menschen im Kampf fallen sehen? Ihr Geschrei gehört? Sie sterben gesehen?
Was soll das? Krieg führen und töten sind von Gott eingesetzt. Und was der Lauf des Krieges und des Kriegsrecht mit sich bringen. Was ist ein Krieg anderes als Strafe für das Unrecht und das Böse? Warum führt man Krieg? Außer, dass man Frieden und Gehorsam haben will.
Ich sage ja, Herr Luther, ihr kennt nur die Studierstube und nicht das Töten auf dem Schlachtfeld. Ihr wart nie dabei.
Einige Quellen wollen wissen, der Landgraf habe seinen Gästen in einer Gesprächspause eine neuartige Kanonenkugel gezeigt, die nicht mehr komplett aus Eisen bestand, sondern in einem Hohlraum eine Sprengladung aus Schwarzpulver enthielt. Philipp war Realpolitiker. Angesichts der Unnachgiebigkeit der Theologen ahnte er, dass die Sache wohl bald in blutiger, offener Feldschlacht würde entschieden werden müssen. Der evangelische Streit um die Deutung des Abendmahls wurde im Oktober 1529 auf dem Marburger Schloss nicht entschieden. Man einigte sich auf viele Punkte für ein neues Verständnis des christlichen Glaubens, auf diesen wichtigsten nicht. Beide Seiten beharrten eigensinnig auf ihren Denkweisen. Ein Kompromiss war nicht möglich. Müsste man heute gewichten, wäre wohl die größere Starrheit auf Seiten Martin Luthers zu sehen. Vielleicht war er doch noch zu sehr ein Kind des ausgehenden Mittelalters und konnte sich dem Denken der beginnenden Neuzeit nicht öffnen. Die zerstrittenen Kontrahenten reisten aus Marburg ab und sahen sich nie wieder. Sie ahnten auch nicht, dass diese Marburger Tage ein ganzes Jahrhundert furchtbarer konfessioneller Kriege in Europa einläuten würden, einschließlich des 30-jährigen Krieges, der viele Millionen Tote forderte. 1531, 2 Jahre nach dem gescheiterten Marburger Religionsgespräch, gründeten der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen eine politische und militärische Vereinigung gegen die katholischen Stände und den Kaiser, den sogenannten Schmalkaldischen Bund. 1536 einigten sich zwar Lutheraner und oberdeutsche Reformierte mit der Wittenberger Konkordie in der Frage des Abendmahlsverständnisses, die Schweizer Reformatoren traten ihr aber nicht bei. Am 18. Februar 1546 starb Martin Luther. Im Juli 1546 eröffnete der Kaiser den offenen, erbarmungslosen Krieg gegen die Protestanten. Im Frühjahr 1547 war der Schmalkaldische Bund besiegt. Landgraf Philipp kam für 5 Jahre in Gefangenschaft. Niemand weiß, wie die Konflikte ausgegangen wären, hätten die evangelischen Kräfte in den ersten Jahren der Reformation theologisch und politisch zusammengefunden. Zumindest die Chance diplomatischer Lösungen auf Augenhöhe oder zumindest militärisch früherer mit deutlich geringeren Zahlen an künftigen Todesopfern wäre sehr viel größer gewesen. So aber war der Blutzoll der Konfessionskriege in den folgenden 100 Jahren grauenvoll. Der Starrsinn der Beteiligten beim unentschiedenen Marburger Streit vom Herbst 1529 um Leib und Blut oder reinen Geist beim christlichen Abendmahl dürfte daran einen Anteil gehabt haben. Mehr als 400 Jahre dauerte es, bis sich Lutheraner und Reformierte 1973 in der sogenannten Leuenberger Konkordie zu einem gemeinsamen Verständnis des Abendmahls bekennen konnten. Ein ausdrückliches Schuldbekenntnis angesichts der auch durch konfessionelle Dickköpfigkeit verschuldeten ungezählten Todesopfer findet man in der Leuenberger Konkordie nicht.
Reformatoren im Streit, das Marburger Religionsgespräch und die Reformation in Hessen. Sie hatten eine Sendung von Joachim Schmidt.